HR-Info. Themenabend.
Willkommen, welcome, ladies and gentlemen. Ich bin Andreas Kuhnt. In den nächsten 90 Minuten sprechen wir zunächst hier im Forum und dann mit Ihnen ab 21.05 Uhr in der Redezeit über Großbritannien und die EU. Wir fragen nämlich, kommt es doch noch zum harten Brexit? Die Verhandlungen stehen ja unter immensen Zeitdruck. Sie können natürlich jetzt schon anrufen unter 08000 4417 77 08000 4417 77. Die Nummer ist für Sie wie immer kostenlos, anders als der Brexit. Der wird wahrscheinlich eine Menge kosten. Und wir fragen heute, kommt es zum harten Brexit? Die Verhandlungen stehen unter immensen Zeitdruck. In Großbritannien mehren sich offensichtlich mittlerweile auch die Stimmen, die eine neue Volksabstimmung über den Austritt aus der EU fordern. Dabei mag es eine Rolle spielen, dass die Verhandlungen mit Brüssel doch stocken. Die Zeit für ein geordnetes Verfahren mit Verträgen über die zukünftigen Beziehungen, die läuft davon. Und da ist die erste Frage an Jens-Peter Marquardt, den Leiter des ARD-Hörfunkstudios in London, mit einem guten Abend natürlich, good evening, nach London.
Good evening nach Hamburg.
Könnte es sein, dass die Briten nochmal umkippen?
Das kann sein, aber im Augenblick sieht das eher nicht so aus, aus zwei Gründen. Zum einen gibt es keinen klaren Meinungsumschwung der Stimmung hier in Großbritannien. Es gibt zarte Zuwächse bei denen, die in der EU bleiben wollen, aber keinen großen Meinungsumschwung. Und das andere ist, dass die großen Parteien hier im Parlament sich bisher gegen ein Referendum ausgesprochen haben und es bräuchte ein Gesetz, um solch ein Referendum noch einmal durchzuführen, und da ist keine Mehrheit im Parlament in Sicht.
Am Wochenende las man aber, dass der Londoner Bürgermeister auch gesagt hat, wir müssen noch mal drüber nachdenken. Ein schlechter Deal wäre ganz katastrophal für England, und das, was sich zurzeit abzeichnet, sieht ja nach einem schlechten Deal aus. Könnte das denn so weit kommen, dass, wenn die Fronten so verhärtet bleiben in den Verhandlungen, dass dann doch noch mal in England umgedacht wird?
Das könnte sein, nämlich in dem Fall, wenn hier das große politische Chaos ausbricht, also zum Beispiel Theresa May gestürzt werden sollte, wenn es vorgezogene Neuwahlen gibt, wenn die bisherige konservative Regierung durch einen Labour-Premierminister ersetzt wird, der sich aber bisher auch nicht für ein zweites Referendum ausgesprochen hat. Also wenn hier irgendwann um den Jahreswechsel herum ein Riesenchaos ausbrechen würde, dann wäre möglicherweise ein zweites Referendum der Ausweg. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
Astrid Korall ist unsere ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Brüssel. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend nach Hamburg.
Ja, warum lässt denn die EU die Engländer, die Briten so lange zappeln? Es sind ja fast mittlerweile 2 Jahre Verhandlungen hinter den beiden Partnern. Da hätte man noch mal zu einem Ergebnis kommen können.
Ja, hätte, wenn und aber. Ich glaube, das liegt einfach ganz klar daran, dass die Ideen, wie man so einen Brexit gestalten kann, nach wie vor sehr weit auseinander liegen. Dass die EU einfach Standpunkte hat, von denen sie im Moment nicht abrückt. Im Moment treffen sich ja auch die Staats- und Regierungschefs in Salzburg. Und da hat man ja auch noch mal von dort gehört, dass man eigentlich bei dem bleibt, also bei seiner Linie bleibt, die EU. Also da gibt es ja 2 sehr zentrale Fragen. Zum einen, wie künftig die Wirtschaftsbeziehungen mit Großbritannien aussehen können. Da gibt es ja so unterschiedliche Vorstellungen nach wie vor. Und dann gibt es eben immer noch Unklarheiten über diese Frage der Grenze zwischen Nordirland und Irland. Nordirland bleibt ja als Provinz quasi weiterhin natürlich zu Großbritannien zugehörig. Irland ist das EU-Land, und da muss man halt gucken, wie man da eine Lösung findet, wie man da eine Grenze hinbekommt, ohne aber da neue Spannungen zu erzeugen.
Ich bin ja nun Verhandlungsleihe, aber es sieht ja so ein bisschen so aus, als würde die EU ihre ganze Macht ausspielen, um tatsächlich Großbritannien so ein bisschen am langen Arm, ich will nicht sagen verhungern zu lassen, aber zumindest doch mürbe zu machen. Spielt die EU möglicherweise auch auf Zeit, weil sie sagt, irgendwann gibt es möglicherweise noch mal einen Stimmungsumschwung in Großbritannien?
Das ist durchaus möglich. Man muss dazu wissen, im Moment ist es hier eigentlich so, also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mal den Zeitplan ansieht, mein Eindruck ist schon, dass alle mittlerweile die Zeichen der Zeit erkannt haben, auch bei der EU. Alle machen auch mehr und mehr Druck. Eigentlich sollten die Verhandlungen ja so bis im Oktober beendet sein. Jetzt heißt es schon, es soll vielleicht einen Sondergipfel im November geben, auf dem dann die Staats- und Regierungschefs nochmal miteinander reden. Der Chefunterhändler der EU, das ist der Franzose Michel Barnier, der hat aber gestern gesagt, nee, Leute, der Tag der Wahrheit oder der Monat der Wahrheit ist der Oktober. Also ich glaube, allen ist bewusst, es muss jetzt mal was passieren. Ich glaube allerdings im Moment nicht, dass die EU so weit von ihren Positionen abrückt. Was die Grenze zwischen Irland und Nordirland betrifft, eine Lösung dafür. Da könnte Bewegung ins Spiel kommen. Allerdings bei diesen Wirtschaftsbeziehungen, wir werden ja bestimmt gleich auch noch mal tiefer darauf eingehen. Da, glaube ich, bleibt die EU wirklich erstmal bei ihrer Linie.
Dirk Martin ist hessischer Landesvorsitzender des Verbandes der Familienunternehmen. Schönen guten Abend, Herr Martin.
Guten Abend, and good evening.
Ja, Sie müssen gut Englisch sprechen, weil Sie haben gerade eine Firma in London gegründet. Wie waren denn da die Erfahrungen in den letzten Monaten? Wurde da schon alles deutlich schwieriger als vielleicht noch vor 4, 5 Jahren, als Großbritannien noch wie selbstverständlich in der EU war?
Die Wahrheit ist, dass es immer sehr schwierig war, in UK oder in Großbritannien etwas zu gründen und aufzubauen. Aber das Problem ist jetzt, dass es abzusehen ist, dass das noch schwieriger wird. Als Beispiel, wenn Sie eine Firma gründen in Großbritannien, brauchen Sie spätestens nach der Gründung eine Kontoverbindung. Und selbst wenn Sie mit einer deutschen Bank arbeiten, die dort in Großbritannien, in London niedergelassen ist, dauert das circa 7 Wochen, bis Sie überhaupt ein funktionsfähiges Konto in Großbritannien haben. Und das ist heute schon so und es wird noch schlimmer, weil die Regularien sich nochmal verschlechtern werden. Und das ist aus Sicht der Wirtschaft natürlich ein sehr schlechtes Szenario.
Haben Sie denn schon die Lust verloren an London, an Großbritannien?
Ich glaube, die Lust wird man nie verlieren, wenn man die Größe sieht, wenn man sagt, klar, es ist einer der wichtigsten auch Handelspartner von Deutschland, aber auch einer der wichtigsten Märkte in Europa. Und von der Seite ist das aus Sicht der Wirtschaft wirklich nicht nachzuvollziehen, was dort passiert. Aber wir sehen uns ein wenig ohnmächtig, etwas dagegen zu tun. Und das ist etwas frustrierend an sich.
Aber Sie wollen trotzdem auf Kurs bleiben und Ihr Unternehmen, das jetzt, glaube ich, gerade gestartet ist oder eingetragen wurde, dass dieses Unternehmen jetzt in den nächsten Jahren dann von London im englischen Markt aktiv wird.
Genau, ich denke, es ist ein weiterer Markt. Ich meine, wenn Sie nach USA gehen, ist es ja am Ende auch nicht viel einfacher. Da gibt es ja auch keinen einheitlichen Markt. Das sind ja auch andere Regularien. Ich denke einfach, was das Hauptproblem ist, dass einfach im Moment eine gewisse Unsicherheit herrscht. Was wird kommen und wie wird es kommen? Und das Schlimmste daran ist, dass die handelnden Personen auch nicht das Gefühl vermitteln, dass sie selber wissen, was passieren wird und wie es passieren wird. Und das ist etwas, was wirklich sehr ungewöhnlich ist, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Unser Thema heute im Themenabend: kommt es zum harten Brexit? Wir wollen uns unterhalten mit Ihnen natürlich auch nachher in der Redezeit über das Thema, welche Auswirkungen hat dieser Brexit, der bevorsteht, auch für Europa, natürlich aber auch für uns in Deutschland und für unsere Nachbarstaaten. Wenn Sie mitreden wollen, können Sie jetzt schon anrufen. Die kostenlose Service-Telefonnummer ist die 0800 441 777. Wir reden über den Brexit, der eigentlich unweigerlich am 29. März 2019 stattfinden soll. Jens-Peter Marquardt, der Leiter des ARD-Hörfunkstudios in London. Sie haben ja schon gesagt, also es gibt zurzeit politisch gesehen in London keine einheitliche Linie, die da erkennbar ist. Es gibt aber auch offensichtlich ja innerhalb derjenigen, die für den Brexit sind, auch sehr unterschiedliche Meinungen, wie da jetzt vollzogen werden sollen. Theresa May hat da ja einen Plan erstellt, der ist nach außen hin umstritten, nach innen aber auch. Ist sie überhaupt diejenige, die das durchstehen kann, jetzt noch die nächsten 6, 7 Monate, die es ja nur noch sind?
Eigentlich nicht, aber es gibt auch keine Alternative zu ihr. Also es wird hier eigentlich täglich darüber spekuliert, wie lang sie denn noch im Amt der Premierministerin bleiben wird. Aber im Grunde genommen ist das seit ihrem Amtsantritt so. Und irgendwann kommt man dann wieder zu dem Punkt, wer könnte sie denn ersetzen? Etwa Boris Johnson, dieser flamboyante Brexiteer, der in der Tat die Basis der Konservativen zu Jubelstürmen hinreißt, aber gleichzeitig von den Abgeordneten, von der Mehrheit der Abgeordneten der konservativen Parlament abgelehnt wird, auch nicht richtig ernst genommen wird? Oder soll das einer derjenigen sein, die vorher vor dem Referendum eben für den Verbleib in der EU gewesen sind, die wiederum sind auch nicht glaubwürdig. Also ich glaube, dass sie zumindest diesen 29. März 2019 erleben wird, wenn es nicht zu einem Riesenchaos, das ich vorhin schon beschrieben habe, kommt, dann wird sie das wohl bis dahin auf jeden Fall schaffen. Was danach ist, ist dann nochmal eine andere Sache. was, glaube ich, ganz wichtig ist zu sehen, auch für die Hörer, dass es hier nicht nur um Rationalität, um Ökonomie, um Wirtschaft, sondern auch um Politik geht, und zwar auf beiden Seiten, sowohl in Brüssel als auch in London. Wenn das nicht so wäre, dann wäre man schon längst weiter. Man ist auch in anderen Verhandlungen, ja, mit anderen Staaten zwischen der EU schneller zu Rande gekommen, hat vernünftige Abkommen hinbekommen. Aber hier, wie gesagt, gibt es auf der einen Seite diese Kakophonie in der konservativen Partei. Da sind die Träumer, diese Brexiteers, die vom Paradies auf Erden nach dem Austritt aus der EU träumen, die Theresa May hier das Leben schwer machen. Auf der anderen Seite die EU, die alles tun muss, um eben ein günstiges Abkommen für Großbritannien zu vermeiden. Denn das höchste Ziel, das die EU-Unterhändler haben, ist, dass nicht irgendwelche Nachahmer in der EU angeregt werden, den gleichen Weg zu gehen. Und das ist auch ein Grund, warum das so schwer ist, zu einem Abkommen zu kommen. Es sollen diejenigen, die auch nicht besonders EU-begeistert sind unter den EU-Mitgliedern, die sollen sehen, schaut mal, so ist es, wenn ihr aus der EU austretet, also lasst es lieber. Das spielt auch eine ganz große Rolle.
Astrid Koray, stimmt ja. Das, dass die EU im Grunde froh darüber wäre, wenn sozusagen nach einem erfolgten Brexit, ich sag mal, ein kleines Chaos, vielleicht sogar ein großes in England ausbrechen würde, in Großbritannien ausbrechen würde, weil man dann sagen würde, abschreckendes Beispiel, super, andere Staaten werden nicht den gleichen Weg gehen.
Naja, ich glaube, es wird jetzt keiner vor die Mikrofone treten und den Jubelstürmer ausbrechen. Aber es ist natürlich richtig, diese abschreckende Wirkung, das ist ganz klar. Also die EU hat einfach ein pädagogisches Problem, wenn sie eben Großbritannien sagen würde, okay, ihr habt diese und diese Sonderrechte und diese Sonderrechte würde man dann anderen Staaten irgendwie verweigern. Also ich glaube, das wäre auf keinen Fall ein gutes Bild und deshalb würde die EU da auch, oder deshalb glaube ich, beharrt die EU auch so sehr da drauf auf ihrer Linie und will davon nicht abweichen.
Können Sie sich denn vorstellen, dass die EU tatsächlich irgendwann hart genug ist zu sagen, wir lassen Großbritannien jetzt ohne Deal ziehen, weil wer gehen will, soll auch gehen. Wir haben uns bemüht, wir verzichten auch auf diese Ausgleichszahlungen, die ja da immer im Raum stehen, die von Großbritannien erwartet werden. Wir kriegen das schon alleine hin, lass die mal machen. Also sitzt die EU aus Ihrer Sicht tatsächlich am längeren Hebel?
Nicht unbedingt, glaube ich. Also man darf zum Beispiel diese Geldgeschichte nicht vergessen. Also wenn tatsächlich Großbritannien aus der EU ohne ein Abkommen rausgeht, dann gibt es ja eben aus London auch kein Geld mehr. Also man hatte ja da was vereinbart und das wird es dann eben nicht geben. Es wird auch keine Übergangsfrist geben, wo in der man zum Beispiel weitere Verträge aushandeln kann. Also und es ist ja auch wirtschaftlich eine sehr spannende Nummer. Da müsste ja alles von heute auf morgen quasi neu geregelt werden. Also es fängt ja an mit den Zöllen, es sind die Zulassungsverfahren, es gibt Umweltstandards. Also da gibt es ja so wahnsinnig viele Dinge, die noch neu geregelt werden müssten. Ich glaube, auch bei der EU hat man kein Interesse daran, jetzt von heute auf morgen zu sagen, tschüss Großbritannien.
Dirk Martin, als Familienunternehmer, als kleines Unternehmen, könnt mir vorstellen, dass innerhalb der EU natürlich ein Unternehmen wie Ihres relativ leicht Boden gut gemacht hätte in England. Fürchten Sie jetzt dadurch, dass sozusagen es immer noch nicht die Klarheit gibt, die Sie ja selber eben auch kritisiert haben, Sie wissen nicht, was da im Grunde auf Sie zukommt, das weiß keiner so genau, dass tatsächlich für Sie das alles möglicherweise auch zu einem Boomerang werden könnte in England?
Ja, das ist ja das Problem. Es weiß halt keiner und wir können im Moment auch nicht sagen, wie dieses Thema ausgehen wird. Wir hoffen natürlich am Ende immer wieder, dass die Rationalität oder irgendetwas siegt, was für Menschen nachvollziehbar ist. Ich glaube, was Herr Marquardt aus London gesagt hat, ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wir reden hier halt über Politik und leider Gottes über Politik, die Menschen nicht mehr verstehen. Aus meiner Sicht, wenn Sie nach...
Das ist ja kein EU-spezifisches Problem.
Richtig, aber hier wird es halt nochmal sehr schön vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn irrationale Themen passieren. Nehmen Sie die Situation in Großbritannien. Es haben, ich sag mal leicht demagogisch, damals auch Boris Johnson und Nigel Farage gesagt, dass wenn man rausgeht, mit Zahlen operiert, dass danach alles besser wird. Faktisch weiß man heute, es wird nicht besser, sondern schlechter. Wir können jetzt hier aus Hessen Hessen sagen, insbesondere in der Nähe von Frankfurt. Die Frankfurter profitieren dadurch, dass einige Banken jetzt wieder zurück in den Binnenmarkt müssen, weil sie sonst ihre Lizenz verlieren und somit Arbeitskräfte aus London abziehen und hier ansiedeln. Können wir sagen, super, aber der entscheidende Punkt ist, für Großbritannien ist das nachteilig. Und das ist an allen Ecken zu sehen und zu spüren. Und trotzdem gibt es in der Politik keine Bewegung. Und daran darf man sich auch am Ende nicht mehr wundern, wenn es zu einer großen Politikverdrossenheit kommt. Es gibt sicherlich auch noch andere Beispiele, aber in diesem Beispiel ist es aus meiner Sicht sehr, sehr stark greifbar, wie eine Politikgeneration oder vielleicht sogar nur eine, die 5 Jahre an der Macht ist, Entscheidungen durchboxen und angestoßen haben, die danach nachteilig für viele, viele Menschen sind. Und das ist für mich nur bedingt nachvollziehbar.
Sie haben es angesprochen, dass vieles schlechter wird. Und wir haben auch schon gesagt, dass zum 29. März 2019 dieser Austritt Großbritanniens aus der EU erfolgen soll. Und die Szenarien sind nicht absehbar. Der Spiegel, der aktuelle Spiegel, der hat das mal skizziert. Ich will das auch mal gerne vorlesen hier. In den frühen Morgenstunden des 30. März 2019 bahnt sich das Desaster zunächst nur langsam an. Britische Radiostationen melden erste Staus rund um die Fährhäfen Dover und Folkestone. In Heathrow, Gatwick und anderen Airports des Landes werden Flüge auf den Kontinent gestrichen, und zwar alle Flüge. Es ist Samstag und deshalb herrscht an den Börsen noch relativ Ruhe, aber nur noch. 2 Tage später geht das Pfund auf Talfahrt und mit ihm die Aktienkurse heimischer Unternehmen. Die Briten, aufgeschreckt durch immer neue beunruhigende Nachrichten, räumen die Regale der Supermärkte leer. Tankstellen geht der Treibstoff aus. Entlegene Landesteile wie Cornwall oder Schottland rufen den Notstand aus. Nach einer Woche melden Krankenhäuser, dass lebenswichtige Medikamente fehlen. Erste Berichte über Diebstähle und Plünderungen machen die Runde. Die Polizei, wegen eines gewaltigen Verkehrschaos im Dauereinsatz, weiß sich nicht mehr anders zu helfen und ruft das Militär um Beistand. Und die Regierung in London, die schaut hilflos zu, weil dort jeder nur noch ums politische Überleben kämpft. Jens-Peter Marquardt, rechnen Sie auch mit so einem desaströsen Szenario am 30. März?
Ich hoffe, dass ich da noch rauskomme hier. Ja.
Alle Flüge gestrichen.
Früher fliegen, glaube ich.
Ich glaube.
Einen Tag vor Urlaub nehmen.
Genau, ich buche schon mal den Flug am 29. Ja, das ist natürlich zugespitzt. Das könnte theoretisch alles so kommen, aber so unvernünftig schätze ich dann die Unterhändler in Brüssel und auch die Briten nicht ein. Ich denke, es wird zu irgendeinem Abkommen, und wenn es nur ein Notstandsabkommen ist, kommen, also zum Beispiel, dass dort keine Flugzeuge mehr fliegen, das kann man relativ einfach regeln. Da kann man schnell eben dieses Luftverkehrsabkommen, das jetzt mit der EU zusammenhängt, das kann man auch bilateral regeln. Also ganz so schlimm wird das nicht kommen, aber in der Tat, das, was beschrieben wird, was dann in Dover passieren könnte, das ist sicherlich nicht nur eine Sache von einigen Stunden. Wenn es Zölle geben sollte, Zollkontrollen eben zwischen dem Kontinent und der britischen Insel, dann wird es dazu kommen, dass eben die Lastwagen sich dort stauen werden. Wer mal durch den Tunnel gefahren ist, der weiß, wie eng das da alles ist, oder auch mit der Fähre hier nach England gekommen ist, der weiß, wie eng das beim Fahren von dem Schiff runter auf die Straße ist. Da ist eigentlich kaum Platz für irgendwelche Zollkontrollen, geschweige denn Parkplätze etc. Also und das hat dann in der Tat große Folgen hier für die Industrie, denn im Augenblick, Stichwort Automobilindustrie zum Beispiel, die arbeitet just in time. Da rollen wirklich stündlich Lastwagen in die Werke hier zu Mini, zu Land Rover und wie sie alle heißen, mit Teilen vom Kontinent. Dort werden sie dann zusammengebaut, dann geht das wieder zurück auf den Kontinent. Also der Mini beispielsweise, mit dem die Deutschen fahren, der kommt ja von hierher. Auch der Qashqai von Nissan, den sie in Deutschland fahren, der wird auch in Großbritannien gebaut. All das wird, dieses ganze Geschäftsmodell, dieses ganze Produktionsmodell, das steht dann vor dem Aus, und das wird in erster Linie die Briten treffen, eben zum Abbau von Arbeitsplätzen auf jeden Fall hier führen. Zum anderen aber auch die Deutschen, die Automobilhersteller in Deutschland. Deutschland. Im Augenblick ist Großbritannien der größte europäische Absatzmarkt für die deutsche Automobilindustrie. Also beide Seiten würden auf jeden Fall von einem sogenannten No-Deal, also einem harten Crash, einem harten Brexit, wären sie stark betroffen.
Ist das überhaupt vorstellbar, dass Großbritannien, wenn dieser No-Deal tatsächlich dann erfolgen sollte, parallel dazu schon einzelne Abkommen mit einzelnen Staaten auf dem europäischen Festland abschließt? Das wäre ja die einzige Möglichkeit, sozusagen dieses Worst-Case-Szenario aufzuweichen.
Also auf dem europäischen Festland nicht, weil da schließt sozusagen, also jedenfalls was die EU angeht, dafür hat Brüssel das Mandat, da kann man nicht mit einzelnen Ländern, also man kann jetzt nicht mit Berlin ein Freihandelsabkommen abschließen. Aber was die Briten wollen, und das ist ja der große Anreiz für die Brexiteers hier, die wollen eben mit China, sie wollen mit den Vereinigten Staaten, sie wollen mit Kanada und vielen anderen. Da sehen sie ihre großen Märkte, vergessen allerdings, dass die ein bisschen weiter weg sind als Europa vor der Tür. Aber auch das wird nicht so einfach gehen, wenn Sie mal bedenken, wie lange es gedauert hat, mit Kanada das Freihandelsabkommen abzuschließen. Dann schafft man das nicht in wenigen Wochen und auch nicht Monaten. Das dauert Jahre. Und zum anderen können die Briten zwar anfangen mit den Verhandlungen, sie können aber vor dem 29. März keine neuen Freihandelsabkommen abschließen. Also das wäre schon für die Wirtschaft hier auf jeden Fall der Super-GAU, ein solcher No-Deal-Brexit.
Also Herr Marquardt, vielleicht eine Ergänzung, um das ein bisschen dramatischer noch zu gestalten. Sie haben eben über die Flugverkehrsabkommen gesprochen. Das ist ein schönes Beispiel. Da gibt es eine EU-weite Regelung, wie man über die einzelnen Länder fliegen kann. Man kann das gar nicht bilateral lösen. Also wenn, kann es nur sagen, die EU, ja, wir lassen das zu und wir machen einen separaten Vertrag. Jetzt müssen Sie sich aber die Frage stellen, warum sollte die EU gerade für dieses Thema einen separaten Vertrag schließen? Werden die nicht machen, weil das ist auch deren Verhandlungsposition. Also das ist ein absolut chaotisches Szenario. Das ist zwar überspitzt, was Sie eben aus dem Spiegel vorgelesen haben, aber am Ende ist es genau das, was passiert, wenn nichts passiert. Und deshalb glaube ich, man wird bis zur letzten Sekunde fahren und dann wird man es im Zweifel verschieben müssen, weil diese Dinge sind nicht geklärt und die kann man auch nicht mal ebenso klären. Das sind so komplexe Verträge, die dort abgeschlossen wurden, die einfach nicht so schnell mit einzelnen Ländern geklärt werden können. Und die EU will es nicht klären, weil sie ja sonst genau ihre Verhandlungsposition aufnimmt. Also wir sehen das schon sehr, sehr kritisch, weil das halt einfach nicht in der Zeit zu klären ist. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Ja.
Astrid Korrell als ARD-Hörfunk-Korrespondentin in Brüssel. Donald Tusk hat ja heute schon gesagt, also man muss vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit lassen, hat allerdings natürlich auch einen Zeitkorridor genannt, der sich noch im Jahr 2018 abspielen soll. Glauben Sie denn auch, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch auf EU-Seite da noch so ein bisschen Luft drin hat und sagt, okay, wir versuchen da einfach noch mal ein bisschen länger drüber zu sprechen, weil wir ja selber wissen, dass es für beide Seiten möglicherweise einen ganz schlechten Deal geben wird?
Naja, das Problem ist ja einfach, wenn man tatsächlich bis März oder Ende März nächsten Jahres durch sein will, dann müssen auf jeden Fall bis Ende des Jahres muss da irgendwas stehen. Weil man darf ja nicht vergessen, dass das auch noch ratifiziert werden muss, das ganze Abkommen. Mhm. Und auf der anderen Seite auch würde man jetzt den Brexit nach hinten verschieben. Da stellt sich ja dann wieder eine ganz andere Frage. Wir haben im Mai nächstes Jahr Europawahlen. Und dann müsste man überlegen, wollen die Briten dann, wenn sie dann noch in der EU sein sollten, an den Europawahlen teilnehmen? Das wäre ja auch völlig absurd. Also von daher glaube ich schon, dass man irgendwie eine Lösung finden muss. Und das muss auch noch dieses Jahr erfolgen.
Gibt es denn eigentlich in der EU Länder, die sagen, also uns ist das mit Großbritannien relativ egal, was da passiert? Und andere, die sagen, nee, also wir sind ja direkte Nachbarn, zum Beispiel Holland oder auch Belgien. Und natürlich auch Deutschland ist ja auch relativ dicht dran, die sagen, nee, also wir müssen da wirklich zu einer sauberen Lösung kommen, weil für uns ist es dann noch schlimmer als vielleicht für ein Land wie Tschechien oder vielleicht für Ungarn.
Ja, natürlich gibt es Länder, die jetzt in der ersten Konsequenz unmittelbarer betroffen wären. Also Irland zum Beispiel ist ja auch so ein Fall. Was hier in Brüssel allerdings wirklich auffällt, ist, dass die EU-Staaten, die verbliebenen Staaten, relativ geschlossen im Prinzip auftreten. Das ist erstaunlich ruhig. Also Michel Barnier, der hat das Verhandlungsmandat. Man hört da im Hintergrund eigentlich wenig darüber, dass einige Staaten da größere Sorgen haben oder auch ihre eigenes Süppchen kochen wollen würden, sondern im Moment tritt die EU noch so, was man sieht, sehr geschlossen auf.
Dirk Martin, Sie haben, wie ich schon am Anfang der Sendung gesagt habe, gerade eine Firma gegründet in London. Sie haben ja sicherlich auch eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht ähnliche Schritte hinter sich haben oder vor sich hatten und das abgebrochen haben. So in dem Kreis Ihrer Unternehmerkollegen sagen da einige zu Ihnen vielleicht auch, spinnst du, was machst du da?
Ja klar, weil die mich fragen, weißt du überhaupt, was passiert? Da sage ich immer, nee, ich weiß es nicht, aber am Ende hoffen wir, dass es die Rationalität am Ende gewinnt, weil ich glaube, auch Großbritannien wird am Ende, wenn sie merkt, dass der Schaden zu groß sein wird, denke ich, auch einlenken und sich fragen, was sie für eine Verantwortung gegenüber ihren Bürgern hat. Und wenn diese Verantwortung in den Mittelpunkt steht und wieder in den Mittelpunkt rückt und man sagt, okay, schade ich jetzt unseren Bürgern in der Mehrheit oder nicht? Und wenn ich ihm mehr schade, dann muss ich etwas ändern. Die Frage ist in der Tat, macht es im Moment Sinn, diesen Schritt zu tun? Wir haben es entschieden, weil wir vielleicht in einem Punkt etwas einfacher das Modell haben, weil wir Softwarehersteller sind und nicht Materialien herstellen, die irgendwie eine große Logistik haben. Sie können ja heute aus der Cloud diese Themen alle delivern, also in der Logistik anliefern an ihren Kunden, sodass sie dort vielleicht etwas weniger Probleme haben, als wenn sie ihre Waren einführen müssen. Und von der Seite her trauen wir uns das jetzt mal. Wir sind optimistisch, das sind Unternehmer normalerweise immer. Aber wenn man drüber nachdenkt, muss man schon sagen, das ist schon skurril, was da in Teilen abläuft.
Wie ist das denn mit Ihren englischen Partnern zurzeit, mit Ihren britischen Partnern? Sagen die, toll, dass ihr das überhaupt noch macht? Kriegen Sie da sozusagen einen Bonus noch, weil Sie jetzt tatsächlich noch in England investieren? Oder sagen die auch, nee, wir warten erstmal ab, was da noch kommt in den nächsten Monaten, bevor wir mit euch intensiver in Gespräche einsteigen?
Ich glaube, ich mache da diese gleiche Erfahrung, die sehr wahrscheinlich Herr Marquardt noch jeden Tag erleben wird. Der britische Humor ist ja schon auch etwas eigen. Und wenn ich mit meinen Kollegen aus UK spreche und wir darüber reden, dann nehmen die das mit einem gewissen Sarkasmus und sagen, naja gut, schauen wir mal. Wir glauben auch nicht daran, dass ab jetzt die gesamten Waren- und Lieferbeziehungen abgeschnitten werden. Am Ende glaubt jeder, dass irgendwie es aufgeschoben wird oder noch eine Rolle rückwärts gemacht wird, weil die wenigsten daran glauben, dass wirklich das greifbar wird, was hier diese negativen Szenarien am Ende dann auch sein werden.
Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz aus Brüssel. Vielleicht muss man auch noch mal sagen, also dieser ganze Brexit besteht ja auch aus zwei Teilen. Zum einen aus diesem Austrittsabkommen selbst und dann geht es natürlich auch noch um die künftigen Beziehungen. Und ich glaube, die Barnier sagt ja zum Beispiel auch, 80% im Prinzip sind schon geregelt beim Austrittsabkommen. Jetzt liegt es eben noch an diesen beiden großen Fragen der künftigen Wirtschaftsbeziehungen und eben der Irland-Frage. Und wenn man das geregelt hat, oder das sind, ist, glaube ich, die Hauptbaustelle, die geregelt werden muss, bis möglichst bald. Und wenn man das geregelt hat, dann kann man nächstes Jahr, dann hat man ja auch noch eine zweijährige Übergangsphase mit Großbritannien. Und dann kann man vielleicht auch überlegen, wie man die künftigen Beziehungen genau regeln will.
Also es soll dann so eine Art Soft-Exit geben, ja?
Soft-Exit würde ich das nicht beschreiben, aber auf jeden Fall so, dass das eine schon mal klar ist und dann kann man sich noch mal in Ruhe zusammensetzen und überlegen, wie die künftigen Beziehungen eben aussehen. Das ist im Moment alles noch recht vage gehalten, vielleicht damit man dieses Austrittsabkommen auch nicht zu sehr erschwert und damit dann überlagert mit anderen Punkten.
Ja, in etwa 6 Monaten will England die EU verlassen. Das ist das Thema heute bei uns am Themenabend. Kommt es zu dem harten Brexit, also zu einem, der ohne Vertrag und ohne vertragliche Verpflichtungen untereinander ablaufen wird? Oder gibt es doch ein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien, das vieles, vieles dann doch im Positiven möglicherweise regelt? Die Verhandlungen stehen unter extremem Zeitdruck. Am 29. März soll dieser Austritt erfolgen. Wir wollen gerne auch mit Ihnen über dieses Thema reden. Jetzt gleich in der Redezeit ab 21:05 Uhr kommt es zum harten Brexit, die Verhandlungen unter Zeitdruck. Sie können uns wie immer kostenlos anrufen über 08000 4417 77 08000 4417 77. Wir werden natürlich neben den wirtschaftlichen Fragen auch nochmal die Fragen zu Irland beantworten müssen und wir werden auch darüber sprechen müssen, was das eigentlich für die EU als Partnerschaft im Sinne des Friedens bedeutet, wenn jetzt ein großer Partner rausgeht. Wir haben auch eine Umfrage zum Thema gleich in der Redezeit. Also wir freuen uns auch auf Ihre Anrufe über 08000 08000 441777, der Themenabend heute zum Thema: Kommt es zum harten Brexit? Was bedeutet der Brexit überhaupt für uns in Europa, für uns in Deutschland?
NDR Info. Themenabend.
Tja, gerade im Wetterbericht gehört, wir müssen uns warm anziehen, es wird kühler, der Brexit steht bevor. Guten Abend trotz alledem, good evening, ich bin Andreas Kuhn, let's talk about the Brexit. Lassen Sie uns jetzt nach dem Forum auch hier in der Redezeit am Themenabend über den Brexit reden. Gibt es da nun einen sogenannten harten Brexit oder einen vertraglich geklärten Brexit? Das sind die Themen, die wir jetzt mit Ihnen besprechen wollen. Sie können wie immer kostenlos anrufen. 08000 441777, 08000 441777. Welche Erwartungen haben Sie, welche Befürchtungen haben Sie möglicherweise, wenn dieser Brexit jetzt im nächsten Jahr im März vollzogen werden soll? Mit welchen Gefühlen beobachten Sie so die Verhandlungen?
Ja, grundsätzlich finde ich schade. Ich fände es schön, wenn es gar keine Grenzen mehr gäbe auf der Welt. Insofern ist das natürlich ein Schritt, der wieder in die gegengesetzliche Richtung dreht. Unabhängig davon hofft sich vielleicht der eine oder andere, dass er da günstiger Urlaub künftig machen kann. Das wird sich zeigen, denke ich.
Lässt mich gar nicht kalt. Ich bin sehr interessiert an der Entwicklung in Europa und ich finde das sehr, sehr schade, weil wir sind auch angewiesen auf die Briten und dann wird das zu ganz vielen Unsicherheiten auf den Finanzmärkten führen. Also ich mache mir da größte Sorgen.
Ich befürchte, dass es schwer wird, den Kontakt zu England zu halten, vor allem wenn es ums Reisen geht.
Ich würde es schon gut finden, wenn die Engländer in der EU bleiben würden. Aber es sieht so aus, als würden die sich nur die Rosinen rauspicken. Und das finde ich natürlich nicht so gut, weil EU ist ja eine Union und da darf es nicht sein, dass da eine solche Vorteile bekommt.
Das dient nicht Europa. Ich bin maßlos enttäuscht von dem, was sich da jetzt abspielt. Als einer, der vor dem Krieg geboren ist, dankbar über das politische Werden nach dem schwierigen Wiederaufbau. Und jetzt müssen wir erleben, dass all das umsonst gewesen ist, was die Politik erreicht hat. Und das ist schmerzlich.
Thomas Samwoll hat erste Meinungen gesammelt. Wir haben da vor allen Dingen jetzt auch noch mal die politische Dimension aufgezeigt bekommen. Jens-Peter Marquardt, Leiter des ARD-Hörfunkstudios in London. Ist das eigentlich den Briten völlig egal, dass sie damit ja auch eine Gemeinschaft ein Stück weit verlassen, vielleicht sogar sprengen, die ja auch für Frieden in Europa gesorgt hat?
Das kommt darauf an, wen Sie hier in Großbritannien fragen, ob Sie die 52% fragen, die für das Verlassen der EU waren, oder die 48%, die dagegen waren. Dieses Land ist spätestens seit dem Referendum total gespalten. Dieser Riss, der geht auch durch Familien, der geht durch die Büros, durch die Schulen, durch die Universitäten. Und dieser Riss ist seit 2016 auch nicht wieder zugewachsen. Ja, die damals gesagt haben, wir wollen und wir müssen in der EU bleiben, denen war das durchaus bewusst. Da sind junge Leute dabei, die auch hier die EU als Friedensprojekt begreifen. Und auch wenn in der Mehrheit die Älteren für ein Verlassen der EU gestimmt haben, haben doch auch viele Ältere, die eben die Kriegserfahrung gehabt haben, gesagt, das ist das erste Mal, dass wir über so lange Zeit Frieden in Europa haben. Und das haben wir auch der EU zu verdanken. Also, wie gesagt, kommt darauf an, wen Sie hier fragen.
Astrid Korall ist für uns, für die ARD in Brüssel. Wie sieht man das denn eigentlich auf europäischer Ebene? Sie haben es ja vorhin in dem Forum schon angesprochen, dass das natürlich auch eine politische Bedeutung hat, dieser Austritt von England. Und Sie haben gesagt, man muss das in irgendeiner Form so steuern, dass es nicht Nachahmer findet. Die EU steht ja sowieso in einem kritischen Zenit mittlerweile. Haben Sie denn auch die Befürchtung, oder gibt es die Befürchtung in Brüssel, dass man sagt, okay, wenn das mit England jetzt, selbst wenn es jetzt sauber klappt, so organisiert wird, dann geht es tatsächlich auch mit der EU generell ein Stück weit dem Ende entgegen?
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ganz unabhängig vom Brexit gibt es einfach wahnsinnig viele andere Baustellen, die gerade auch die EU beschäftigen. Da ist der Brexit eine große sicherlich, aber man muss sich ja nun mal das Thema Migration und Flüchtlinge auch hier in Europa angucken. Das Erstarken der Populisten auch zum Beispiel, was Ungarn, Italien, welche Linie die gerade fahren. Also ich glaube, für die EU an sich gibt es aus ganz vielen verschiedenen Ecken gerade Gegenwind und Probleme. Und aber sicherlich ist der Brexit da auch ein großer Teil oder ein großes Problem.
Dirk Martin als Unternehmer, als Familienunternehmer, diese politische Dimension, die gerade jetzt hier auch nochmal sehr eindringlich in unserer Umfrage aufgezeigt worden ist, spielt das bei Ihren Überlegungen im Blick auf die EU, auf Ihre Geschäftsbeziehungen eigentlich auch im Hintergrund zumindest eine wichtige Rolle?
Naja, am Ende nicht, weil die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung insofern, dass wir sagen, politisch ist das ein Kräftemessen, ist eine Verhandlung, die sehr wahrscheinlich darauf aus ist, dass jeder das Beste und vielleicht für sich das Maximale rausbekommt. Die Frage wird halt am Ende sein, wenn beide nicht aufeinander zukommen, dass irgendetwas passieren muss. Und das, was passieren muss, muss halt verträglich sein, so denken wir und hoffen somit, dass diese politischen Komponenten, die die beiden Parteien im Moment antreiben, am Ende zur Seite gelegt werden und sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Ich meine, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass nichts geregelt ist. Und wenn sie nachher um einen Aufschub bitten und sagen, wir machen hier ein klassisches Moratorium und sagen, okay, wir verschieben das alles nochmal, um die Zeit zu gewinnen, was auch immer das dann politisch bedeutet. Für die Leute an sich hätte das erstmal keinerlei Konsequenzen. Ich glaube, diejenigen, die für den Austritt waren in Großbritannien, fühlen sich immer noch gut, weil sie sagen, ja, wir haben das jetzt beschlossen und wir machen das irgendwann. Und für die anderen, die freuen sich, weil sie keine negativen Folgen in dem Moment so spürbar haben. Also von der Seite wird man gespannt sein, wie das ausgeht. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Prozess.
Diesen spannenden Prozess wollen wir mit Ihnen besprechen. 0800441777 ist die Nummer in der Redezeit. Kostenlos nutzbar 0800441777. Es geht um den Brexit. Am 29. März 2019 wird und will vor allen Dingen auch Großbritannien aus der EU austreten. Noch ist nicht klar, wie das Ganze dann gestaltet wird, wie vor allen Dingen der Zeitraum danach gestaltet wird. Die Verhandlungen laufen zurzeit auch gerade wohl in Salzburg, wo ja ein EU-Gipfel stattfindet, bei dem auch Theresa May dabei ist und nochmal ihre Meinung zum Thema Brexit vertreten wird. Die EU hat schon gesagt, in Form von Donald Tusk, das braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Wir müssen noch viel, viel länger diskutieren und vielleicht dann erst im November sozusagen die entscheidenden Vereinbarungen auch ausdiskutiert haben. Wir wollen es also, wie gesagt, mit Ihnen diskutieren. Was für Befürchtungen haben Sie, was für Gedanken haben Sie, wenn Sie an diesen Brexit denken? 0800441777. Ich glaube, wir haben unseren ersten Hörer in der Leitung, dessen Namen ich jetzt hier zwar nicht erkennen kann, aber hallo?
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Können Sie ganz kurz sagen, wer Sie sind?
Guten Abend, mein Name ist Volker Tönnebön aus Pinneberg.
Hallo, Herr Tönnebön, grüß Sie.
Ja, schönen Abend, Herr Kuhn, schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich bin sehr überrascht, weil ich jetzt als erster Anrufer bei Ihnen lande sozusagen. Und ich bin, ich finde das sehr gut, dass Sie das Thema aufgreifen, weil das ja nicht mehr so lange Zeit ist. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken sozusagen über die Polarisierung, in der dieses Thema diskutiert wird und auch ein Stück weit überrascht über die, die Informationen, die eigentlich vorliegen und die auch nicht unbedingt mit berücksichtigt werden, aus meiner Sicht zumindest. Mhm. Also gut finde ich, dass das Thema angesprochen wird, weil das steht natürlich an. Auf der anderen Seite, es ist nicht überraschend oder auch erschreckend sozusagen, weil es gibt gar nicht ein Brexit sozusagen von 0 auf 100, sondern es gibt schon eine Verabredung, dass es eine zweijährige Übergangsregelung gibt. Das ist ja schon mal angesprochen worden. Coolen Brexit gibt es gar nicht. Also das muss man einfach so sagen, das finde ich auch wichtig in der Diskussion zu übernehmen. Ich finde diese Polarisierung, das mag zwar jetzt solche Darstellung vielleicht interessant sein, aber ich finde es nicht angemessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine 2 Jahre bedeutet, dass Großbritannien sich an diese Vereinbarung in der Zugehörigkeit zur EU halten wird. Also es ist eine Verbindlichkeit, die schon zugesagt ist, so, das muss man sagen. Das ist keine Feindseligkeit, So, und die dritte Geschichte ist, dass das ist ja auch berichtet worden, auch über den NDR, fand ich auch sehr gut, dass ein Großteil der jungen Leute, also ich bin jetzt knapp 60, und was ein Diskussionspartner in der Vorbereitung sozusagen der Sendung angesprochen wurde, also die Nachkriegsgeneration und so weiter, die jungen Leute sind im Grunde genommen schlauer als die Alten, wenn man so will, obwohl die Alten mit der Erfahrung eigentlich mehr... Das ist
ein Pauschalurteil.
Nein, das ist ein Pauschalurteil. Also ich bin froh über das Pauschalurteil, weil ich glaube, dass das vielleicht auch die Älteren aufwecken wird. Also die Älteren, die mit der Erfahrung der kritischen Konstellation sozusagen in Europa eigentlich herumgehen müssten, sozusagen, sind gegenüber den Jüngeren, die sich auch für den Verbleib in der EU und für eine weltoffenere Gemeinschaft ausgesprochen haben, sozusagen in der Mehrheit, blöderweise. Mhm. Ja, so könnte man sagen, will ich aber nicht, weil, also ich bin froh über jedes Jahr, was jeder auch weiter genießen kann. Mhm. Aber die Mehrheit der jungen Generation hat sich für einen Verbleib in der EU. Und warum? Weil das die Zukunft ist. Und das finde ich im Grunde genommen sozusagen, das ist auch in anderen politischen Kreisen etwas, was ein Stück weit sozusagen zu kurz kommt. Es gibt also Jugendparlamente in verschiedenen Regionen sozusagen, die dann auch befürwortet werden oder also unterstützt werden. Was ich auch gut finde, wo man sagt, okay, was heißt politische Verantwortung und so weiter. Aber man muss ganz klar sagen, also wenn man so will, das ist auch in den USA übrigens genauso, die Jugend sagt, wir wollen das nicht.
So. Okay, das würde ich... Das können wir ja vielleicht jetzt an dieser Stelle tatsächlich gleich mal mit dem Kollegen Jens-Peter Marquardt besprechen. Ja. Ist es tatsächlich so, dass die Jugend in England wirklich drängender einen Brexit noch mal gerne umdrehen würde als die Älteren?
Ja, das ist völlig richtig und das ist auch die Tragik dieses Referendums vom Jahr 2016. Die Älteren waren mit großer Mehrheit für den Austritt, die Jüngeren mit großer Mehrheit für den Verbleib in der EU. Aber es sind viel zu wenig junge Leute damals zur Wahl gegangen. Die Referendumsbeteiligung war bei den älteren Bevölkerungsgruppen viel höher als bei den Jungen. Und das Referendum wäre mit Sicherheit anders ausgegangen, wenn die Jungen ihre Pflicht erfüllt hätten und ihr Interesse auch wahrgenommen hätten und damals dann für den Verbleib in der EU gestimmt hätten. Gut, man kann sagen, das ist nur alles Schnee von gestern, aber das ist auch die Tragik, denn man muss ja auch sagen, die Älteren, für die ist die Zukunft begrenzt. Die werden nicht mehr allzu sehr unter diesem Brexit leiden. Aber den Jüngeren hier in Großbritannien wird ein großer Teil ihrer Zukunft verbaut. Mhm. Lassen Sie mich noch ganz kurz zu dem ersten Punkt, den der Hörer angesprochen hat, etwas sagen zur Übergangszeit. Das muss ich leicht korrigieren. In der Tat ist eine Übergangszeit verabredet. Aber wenn es am Ende nicht zu einem wirklichen Abkommen kommt, also es heißt, nichts ist beschlossen, solange nicht alles beschlossen ist, dann wird es auch keine Übergangszeit geben. Also ich bin nicht ganz auf der Linie von Herrn Martin, dass ich das für ein wahrscheinliches Szenario halte, dass dann hier wirklich alles zusammenbricht. Noch habe ich die Hoffnung, dass kurz vorher doch noch der Pragmatismus auf beiden Seiten zum Durchbruch verholfen wird und zumindest diese ganz schlimmen Dinge verhindert werden. Aber es ist nicht ausgeschlossen und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es diese Übergangszeit nicht gibt.
Sie haben eben gerade in einem kleinen Nebensatz gesagt, die Älteren werden unter dem Brexit nicht mehr so lange leiden. Ist für würde mich mal interessieren, ist für Sie klar, dass der Brexit Leiden mit sich bringt?
Das ist für mich klar. Also ich habe, das ist zwar schon ein bisschen länger her, ich habe Volkswirtschaft studiert und all das, was ich davon noch erinnere, das lässt mich zu dem Schluss kommen, dass der Austritt aus der EU für Großbritannien eine wirtschaftliche Katastrophe ist, aber auch für den Rest der EU ganz schwierig und auf jeden Fall auch hier ein Konjunkturdämpfer.
Auch wenn ich mich wiederhole, Dirk Martin als Landesvorsitzender des Verbandes der Familienunternehmen, der gerade mit seinem Unternehmen in London aktiv geworden ist. Dieses Leiden, was gerade angesprochen worden ist, das wollen Sie aber mitnehmen.
Ich bin dann auch doch Optimist und sage, ja, ich hoffe, dass es dann noch eine Regelung gibt. Ich glaube, hier sind einfach zwei Kräfte, die aufeinander einwirken, die im Moment nicht zusammenkommen. Aber am Ende wird irgendeine Lösung kommen, die den Schaden abwenden soll, insbesondere von der Bevölkerung. Weil da, glaube ich, sind sich alle Experten einig, es wird Nachteile für Großbritannien geben, wirtschaftlicher Natur. Und diese Nachteile werden langsam spürbar. Man sieht das bei dem Bankenumzug, man sieht das, dass es weniger Investitionen gibt. Wir haben beispielsweise 40% unserer Mitglieder betreiben Geschäft, also Familienunternehmen betreiben Geschäft mit Großbritannien. Und alle sagen, eigentlich müsste ich da etwas machen, eigentlich müsste ich da Leute einstellen, eigentlich müsste ich eine Investition durchführen, aber wir warten erst einmal ab, weil ich will ja wissen, was passiert. Und wenn das Ding zusammenfällt, weil man letztendlich keine Lösung bekommt, dann wäre es ja verlorenes und verbranntes Geld. Und deshalb warten wir ab, wie es kommen wird. Und das spürt man, glaube ich, mittlerweile auch schon. Und die Frage ist halt einfach, wie hart sind die Verhandlungen? Ich meine, man darf nicht vergessen, dass die Engländer an sich immer schon sehr harte Verhandler waren. Und die Frage ist hier, ob es hier um ein Verhandlungsspiel geht, wo man das meiste rausholen will, indem man erst ganz, ganz spät vielleicht ein paar Kompromisse auf den Tisch legt. Oder ob man wirklich hier in vollem Risiko eine Generation, das ist dann die jüngere Generation, was sie ja tragisch nennen, am Ende, ich sag mal, ganz hart veräppelt, weil sie das ausbaden muss, was eine ältere Generation mit entschieden hat. Mhm. Und das wird spannend sein zu sehen.
Astrid Koral, Donald Tusk hat heute gesagt, im Grunde sind wir schon ein Stück wieder weitergekommen, aber wir brauchen noch mehr Zeit. Es geht immer noch um das Problem der irischen Frage, das Sie schon zweimal angesprochen haben. Mhm. Und natürlich diese Wirtschaftsbeziehung. Können Sie uns dieses irische Problem vielleicht nochmal so erklären, dass wir, die wir ja doch relativ weit weg davon wohnen, das noch ein bisschen verstehen?
Ja, Jens-Peter Marquardt ist eigentlich noch näher dran, aber ich versuche es gerne. Also im Prinzip, dass es, wenn es jetzt einen Brexit geben würde und tatsächlich einen Brexit ohne ein Abkommen, man eigentlich von heute auf morgen zwischen Nordirland, das wie gesagt zu Großbritannien gehört, und Irland auf einmal eine Grenze hätte. Und die EU pocht auch darauf, dass alle Waren, die über Nordirland kommen, die in die EU kommen, in irgendeiner Weise kontrolliert werden. Mhm. Und man will diese harte Grenze übrigens aber von beiden Seiten auf jeden Fall vermeiden. Das liegt in der Geschichte Nordirlands und Irlands, das berühmte Karfreitagsabkommen. Also, dass man einfach fürchtet, dass wenn es so eine harte Grenze dort gibt, dass es dann auch wieder zu Unruhen kommen könnte.
Heute in der Tagesschau einen Bericht gesehen, diese Grenze könnte man möglicherweise durch ein gesundes Vertrauen auch aufweichen. Die müsste man gar nicht so streng ziehen. Gibt es eigentlich Vertrauen zwischen der EU und England oder sind da wirklich zwei ganz, ganz harte Brocken, die sich da gegenübersetzen und sagen, dadurch, dass ihr den Austritt erklären wollt, seid ihr praktisch sozusagen nicht Gegner, aber ihr seid zumindest auch nicht mehr echte Freunde?
Ja, also gerade in dieser Grenzfrage habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt ein leichtes Entgegenkommen mittlerweile auch von EU-Seite. Also nochmal, ich glaube, der EU ist es einfach wichtig, dass diese Waren kontrolliert werden, die in die EU kommen von Großbritannien über Nordirland, dann nach Irland, weil man einfach sagt, gewisse Standards in der EU müssen eingehalten werden. Aber zum Beispiel Michel Barnier, der hat ja auch gesagt, dass zum Beispiel diese Waren nicht zwingend an der Grenze, also an einer sichtbaren Grenze kontrolliert werden müssten und dass man auch nochmal überlegen könnte, welche Güter da beim Transport tatsächlich kontrolliert werden müssten. Also da habe ich mittlerweile das Gefühl, dass schon ein bisschen Bewegung reinkommt. Ich wollte nochmal auch auf den Punkt von vorhin zurückkommen. Also ich glaube auch, dass die EU schon großes Interesse daran hat, auf jeden Fall eine Lösung zu finden, weil wir haben ja vorhin auch schon mal über die ganzen Probleme gesprochen. Es geht ja nicht nur allein um Großbritannien, die dann da vor einem Berg von Problemen stehen, sondern auch auf EU-Seite und in den Mitgliedstaaten wird es ja diese möglicherweise geben oder sehr wahrscheinlich. Und von daher, vielleicht ist das jetzt tatsächlich so ein Verhandlungspoker, wie wir das ja auch bei anderen Verhandlungen immer wieder wieder sehen, dass dann bis kurz vor Schluss das ausdiskutiert
wird. Spitzt sich das nochmal zu, ne?
Genau, ja, also das kann durchaus hier auch passieren.
Der Brexit gibt...
Ja, darf ich nochmal kurz dazu...
Aber ganz kurz, wir haben doch eine Menge Hörerinnen und Hörer in der Leitung.
Die okay, dann lassen wir erstmal die Hörer.
Okay, schönen Dank, jetzt wieder mal weiter. Ja. Bernhard Schlötter, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde.
Herr Schlötter.
Was wird aus den vielen Vodafone-Kunden, die wir also im europäischen Festland haben? Mobilfunk, Kabelfernsehen, und die, dort bieten sie auch Festnetztelefonie und Internet an. Und plötzlich ist das ein außereuropäisches Unternehmen. Was wird dann zum Beispiel mit den Roaminggebühren und anderen Sachen?
Also
das könnte schwierig werden.
Ja, interessanter Hinweis. Jens-Peter Marquardt, können Sie das schon einordnen?
Also Vodafone ist ursprünglich ein britisches Unternehmen, völlig richtig. Ich glaube aber, dass alle Deutschen weiter über Vodafone Kabel oder über Vodafone Internet fernsehen können. Da wird es keine Probleme geben. Aber Sie haben das Stichwort Roaming angesprochen. Das in der Tat ist eine interessante Sache. Wie das in Zukunft aussieht, das ist ja eine EU-Vereinbarung, die jetzt ja gerade vor kurzem erst in Kraft getreten ist, dass egal mit welchem Handy, aus welchem Land man in der EU unterwegs ist. Man zahlt einfach nur den normalen Tarif und keinen Aufpreis. Das kann sich ändern, sowohl für die Briten, die im Sommer auf den Kontinent nach Spanien, nach Deutschland oder wo immer hinreisen. Die müssen dann mit höheren Telefongebühren wieder rechnen und umgekehrt aber auch Deutsche, die nach Großbritannien reisen und dort ihr Handy einsetzen, müssten dann auch mit höheren Gebühren rechnen. Ob es wirklich dazu kommt, das ist offen. Es gibt Hinweise von Vodafone auf jeden Fall und noch einem weiteren Anbieter, die gesagt haben, also wir würden das auch nach dem Austritt nicht zwangsläufig wieder einführen, diese Roaming-Gebühren. Aber zumindest gibt es da eine Unsicherheit in dieser Frage.
Stefan Siegel, guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Bin ich schon richtig dran?
Ja, Sie sind schon richtig dran.
Okay, also das war jetzt in der Diskussion vielleicht so vor 20 Minuten und auch so vor 2-3 Minuten drin, so ein bisschen Richtung so Pokern. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Es gibt so in der Wirtschaft den Begriff der Spieltheorie und den denke ich immer dran, auch wenn mit Donald Trump diese Probleme sind, mit Zöllen und so weiter und so fort. Das ist kein Spiel. Also das ist sehr gefährlich. Also es gibt in der Spieltheorie das den Begriff des Gefangenendilemmas, dass dann Menschen, weil sie nicht miteinander kooperieren, zu einer negativen, für sie beide sehr negativen Entscheidung kommen. Würden sie kooperieren, könnten sie miteinander reden, könnten sie einen wesentlich besseren Deal aushandeln. Und dieses Ausreizen bis zum Letzten auf einer Position beharren, das würde ich also als sehr gefährlich erachten. Und ich hoffe sehr, dass da die Verhandler da zu Vernunft kommen. Ich sehe allerdings momentan mehr die Schuld bei den Briten. Die sind sich ja auch nicht einig, was sie da anbieten können, was sie da wollen. Europäische Union ist da vielleicht noch ein bisschen positiver, aber nichtsdestotrotz, also ganz hart rangehen, sowohl von den Briten, wir wollen diese 350 Millionen Pfund jede Woche sparen, gar nichts mehr bezahlen und so weiter und so fort und nach Möglichkeit alle Vorteile haben. Das funktioniert natürlich genauso wenig, wie ganz hart die Briten sozusagen vor die Wand fahren zu lassen, dass man dann sagt, naja, also wenn es kein Deal gibt, dann ist das zwar schlecht für uns, aber für euch noch viel schlechter. Und deswegen dann quasi so hoffen, dass man einen für Europa sehr guten Deal bekommt und vielleicht auch eine negative Abschreckung erreicht, dass keine anderen weggehen. Aber das halte ich für gefährlich. Wenn das dieses Szenario 30. März, also ich selber werde am 15. Februar oder 16. Februar in London fahren. Ich bin sehr froh, dass ich diese Einladung bekommen habe, solange England noch in der EU ist.
Okay. Ja, vielen Dank, Stefan Siegel. Aus Hamburg, glaube ich, ne? Ja, Astrid Korrell, unsere Hörfunk-Korrespondentin in Brüssel. Sie haben es ja vorhin auch schon angesprochen, dass da möglicherweise sich ein bisschen was hochschaukelt. Nun sitzt ja Theresa May zurzeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen auf EU-Ebene in Salzburg. Haben Sie denn das Gefühl, dass die EU auch begriffen hat, dass die auch in einer ganz schwierigen Situation ist, weil sie ja eben einen Deal, wie gesagt, einmal mit der EU aushandeln muss und der muss dann auch noch in Großbritannien bei diesen vielen auseinandergehenden politischen Strömungen wirken? Also ist da vielleicht auch ein bisschen mehr Sensibilität gefragt bei diesen Verhandlungen, auch auf Seiten der EU-Verhandler?
Also ich glaube, den EU-Verhandlern ist schon bewusst, dass sie da mit Theresa May jemanden haben, der vielleicht in den, wenn man sich die anderen Politiker anguckt in Großbritannien und auch die Folgen, die das Ganze haben könnte, dass man sich, ich sag mal, so flapsig sich warm halten muss oder eigentlich jemand ist, mit dem man das aushandeln muss. Weil was würde passieren, wenn Theresa May, wenn das scheitern würde mit Theresa May, dann möglicherweise jemand anderes wie Boris Johnson oder so, mit dem zu verhandeln, wäre wahrscheinlich ungleich schwerer. Also ich glaube, von EU-Seite versucht man auch schon, mit Theresa May da eine Lösung zu finden.
Glauben Sie denn, dass das Umfeld von Österreich da eine positive Rolle spielen könnte? Ich meine, wenn sitzt da in Salzburg schön an der Burg, ist da die Entspannungsatmosphäre vielleicht auch von Vorteil, wenn man da jetzt am Rande zumindest über dieses Thema spricht? Ich glaube, das Hauptthema ist es ja nicht in Salzburg.
Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt spekulativ. Spekulation, ja. Also vielleicht trägt es ein bisschen dazu bei. Aber nein, das ist natürlich schon ein wichtiges Thema und es ist auch beim Gipfel ein wichtiges Thema. Theresa May wird ja heute Abend sprechen und morgen werden die EU-Staats- und Regierungschefs dann ohne sie weitersprechen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da jetzt morgen was Substanzielles auch rauskommt. Zum Beispiel gestern gab es hier in Brüssel auch schon ein Treffen der Europaminister und ich fand, da hat sich auch so ein bisschen gezeigt, wie so die Fronten sind. Der britische Vertreter sagte, wir haben uns bewegt, wir haben Kompromisse vorgelegt, der Ball liegt jetzt bei der EU. Von einem österreichischen Vertreter wurde der Ball dann direkt zurückgespielt, wurde gesagt, Moment mal, das sind doch die Briten, die eigentlich austreten wollten. Also sollen die jetzt auch gucken, wie sie eine Lösung finden. Also da wird sich der Ball so ein bisschen hin und her gespielt derzeit noch. Aber wie gesagt, man weiß nicht, ob nicht doch bis Oktober da irgendeine Lösung gefunden wird.
Ich würde gerne noch mal zu dem Beitrag von Herrn Siegel kommen, der über die Spieltheorie gesprochen hat. Und ich muss leider sagen, und jetzt reden wir wieder über das Phänomen in der Politik, da muss man leider Gottes als Bürger das Gefühl haben, dass halt nicht der beste Deal hinten rauskommt. Weil hier gewisse Interessen, auch vielleicht persönliche Interessen dahinter stehen, die einfach nicht dazu führen, dass der beste Deal am Ende rauskommt. Und diese Angst haben wir am Ende, dass wir feststellen, dass es hier um politische Dimensionen gibt, die einem Normalsterblichen sich nicht mal ganz erschließen und dass dort Ergebnisse rausbekommen, wo der Normalsterbliche sagt, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Und am Ende genau das passiert, dass am Ende für beide Seiten etwas Schlechtes bei rauskommt. Mhm. Und das ist das, was die Sache vielleicht als Außenstehende, wenn man ganz unbeteiligt ist, das so spannend macht, weil man in der Tat im Moment nicht weiß, was treibt die Menschen dahinter an, was sind das für Verhandlungen und sind die bereit, alles in die Waagschale zu werfen, um ihr Ego dort durchzusetzen, mit dem Ergebnis, dass am Ende etwas rauskommt, was für beide Seiten ein schlechter Deal ist.
Jens-Peter Marquardt, welches Verhältnis spielt oder welche Rolle spielt das Verhältnis zwischen Deutschland und England in diesem ganzen Verfahren? Angela Merkel hat ja heute vor dem EU-Gipfel in Salzburg nochmal betont, dass sie für einen sauberen Schritt ist und für einen ein voller Respekt miteinander. Haben Sie das Gefühl, dass gerade Deutschlands Rolle da zurzeit noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass man sich da noch viel mehr einbringen könnte in diese Verhandlungen oder ist das so, dass das im Hintergrund ohnehin schon passiert?
Also London hat sich sehr um Deutschland bemüht. Man weiß, dass das eben die Großmacht in der EU ist und dass man, wenn man dort etwas erreichen will, natürlich sich mit Angela Merkel zusammentun muss. Aber man hat inzwischen auch gesehen, dass Deutschland auch irgendwie, zwiegespalten oder zwei verschiedene Interessen hat. Das eine ist, Deutschland hat ein Rieseninteresse daran, dass der Binnenmarkt intakt bleibt, dass die EU beieinander bleibt. Deswegen steht Deutschland auch hinter diesem harten Kurs der EU-Kommission, hinter dem harten Kurs von Michel Barnier, jedenfalls bisher. Aber gleichzeitig eben ist Deutschland eine Exportgröße, ist weitgehend abhängig vom Export. Und ich habe ja schon gesagt, wie wichtig der britische Markt für die deutsche Industrie ist, für die deutsche Automobilindustrie vor allem, aber auch für andere. Sodass es hier immer noch so ein bisschen die Hoffnung geht, ja, am Ende werden die Deutschen doch noch auf Pragmatismus drängen und eben versuchen, mit uns zu einer Übereinkunft kommen, die doch noch einen freien Handel zwischen dem Kontinent und Großbritannien ermöglicht.
Unser Thema heute, es geht um den Brexit. Zum 29. März 2019 soll der erfolgen. Jetzt sind die entscheidenden Verhandlungen. Bis zum November soll da sozusagen etwas Ausverhandeltes vorliegen, das dann auch im Laufe der nächsten Monate beraten und ratifiziert werden kann von den einzelnen Ländern. Aber die Zeit wird halt immer enger und der Druck immer größer. Wir wollen von Ihnen wissen, was verbinden Sie eigentlich mit dem Brexit, mit dem Austritt von Großbritannien aus der EU, wenn Sie mitdiskutieren wollen, mitreden wollen in der Redezeit hier im Rahmen des Themenabends. Die kostenlose Servicetelefonnummer ist die 08000 441777, 08000 441777. Es geht um England, es geht um Großbritannien, es geht um die EU und es geht natürlich auch um das, was wir mit diesem Brexit verbinden, was dann auf uns in Deutschland zukommt. Aus Bremerhaven am Telefon, Elvira Ovsinikov.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, ich wollte gerne mal eine Frage loswerden, wann dieses Chaos, was vorhin angedeutet worden ist, wo man ja einen richtigen Schrecken gekriegt hat, wann das dann nun exakt losgehen würde oder wann man das vermutet. Was macht man, wenn man da zum Beispiel was gebucht hat und dann kommt man plötzlich gar nicht mehr zurück und dann ist vielleicht womöglich noch schlimmstenfalls Bürgerkrieg? Man weiß nicht, die Szenario, die Flugrechte etc., da hängt ja so viel mit zusammen. Und ich würde das total uncool finden, wenn man plötzlich einen Reisepass braucht. Ich erinnere nur an die Errungenschaften des Schengener Abkommens. Es hat doch so viele Vorteile gebracht, auch mit Roaming und so. Das ist doch alles zum Vorteil des Bürgers passiert. Also meine Frage, wann würde das laut Spiegelbericht oder ich weiß nicht, wo jetzt das herkam, losgehen? Was vermuten Sie?
Ja, ich muss da eins richtigstellen. Vielleicht ist das nicht ganz deutlich geworden. Das ist natürlich kein wahrhaftes Szenario. Das ist ein überspitztes. Das hat Jens-Peter Marquardt vorhin ja auch eingeordnet. Das ist natürlich sehr überspitzt dargestellt gewesen. Ich glaube, sollte einfach nur mal deutlich machen, was vielleicht allerschlimmstenfalls passieren könnte. Von daher wollen wir jetzt nicht die Angst zu sehr schüren über diesen Brexit. Und wir hoffen ja auch immer noch, dass es einen sogenannten Deal gibt, der dann für alle tragbar ist. Aber in der Tat, Astrid Korrell, gibt es ja schon Überlegungen auf EU-Seite, wie sich das dann, also es gibt ja schon 80% verhandelte Geschichten, wo man sagt, okay, das und das wird dann tatsächlich auf die Menschen in Europa zukommen, wenn sie nach England wollen oder wenn Engländer hier rüberkommen?
Also
Sie kennen den Verhandlungsstand natürlich auch nicht in letzter
Sekunde. Nein, und es ist natürlich so, also das ist natürlich auch, was der Spiegel geschrieben hat, das ist jetzt wirklich das Worst Case-Szenario. Ja. Und wir haben es mehrfach angesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen derzeit, dass es wirklich, dass die Politiker es so weit kommen ließen. Also da, glaube ich, hofft man auf die Vernunft, dass man eben für gewisse Themen einfach auch vorher eine Lösung findet.
Aber es ist sicherlich angetan im Zuge dieser Verhandlungen und im Zuge der zeitlichen Planung, des zeitlichen Korridors so rund um März, sich dann mal zu informieren, zu sagen, was kommt da auf mich zu, dann werden ja die konkreten einzelnen Abläufe auch feststehen, sodass man da dann sich nicht noch auf irgendwelche Reisen begibt, die dann vielleicht beschwerlicher werden, als man das vorher erwartet hätte. Wilhelm Rülfing aus Minden, guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend. Zu dem Thema würde ich eigentlich sagen wollen, ich habe in der Sendung gehört, dass es sehr viele junge Menschen gibt, die also nicht aussteigen möchten, aber nicht zur Wahl gegangen sind. Ich würde es begrüßen, wenn man hier bei uns die Situation mal übersetzt und unseren jungen Menschen erklärt, wie wichtig Abstimmungen und gerade solche Dinge sind, um die dafür die Zukunft zu gewinnen. Denn auch hier wird es so sein, dass viele junge oder auch viele Menschen, die relevant sind, nicht dahin gehen. Zu dem Thema als solchem möchte ich eigentlich sagen, also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Menschen so dumm sind, also die in England zum Beispiel, hart auszusteigen. Denn ich bin der Meinung, es gibt einfach zu viele Großaufgaben, Projekte in Luft, Raumfahrt, Umwelt, in Finanz, die uns gegen Amerika und China überhaupt außen hinstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da so dumm ist, da komplett und hart auszusteigen. Und da habe ich also die Hoffnung.
Ja, die Hoffnung haben Sie. Dirk Martin als Familienunternehmer hat vorhin gesagt, also er hat die Befürchtung, ähnlich wie ein anderer Hörer, der vorhin angerufen hat, dass sich da etwas hochschaukelt, was dann hinterher nicht mehr einzuholen ist. Dirk Martin, Sie teilen diesen Optimismus von Herrn Rülfing nicht, ne?
Nee, ich teile den Optimismus, dass wir eine Lösung finden. Ich teile den Optimismus in der Stelle nicht, dass ich glaube, dass es ein Ergebnis gibt, was für alle Seiten sogar noch besser ist als vorher. Das ist ja die Herausforderung. Die Frage ist nachher, woran macht man es fest? Es können dann den Roaming-Gebühren sein, es wird darin sein, dass man die Einreise nach England etwas problematischer gestaltet, dass die Waren sich nicht mehr sauber oder so einfach importieren, exportieren lassen. Das sind schon durchaus realistische Szenarien, weil es einfach dort komplexer wird, weil gewisse Regelungen entweder nicht mehr da sind oder noch ausgehandelt werden müssen. Weil wir ja feststellen, dass gewisse Dinge einfach in der Kürze der Zeit gar nicht bis zum letzten Detail verhandelt werden kann. Und das, was mich da so negativ stimmt, ist ja, wenn Sie mit den Menschen dort sprechen, also mit meinen Ansprechpartnern, die sagen alles, es wird nicht so schlimm kommen, weil man wird sich irgendwie einigen und sehen das alles sehr optimistisch. Fragt man wiederum in der Organisation, also beispielsweise im Ministerien nach, was passiert eigentlich, wenn man sich nicht einigt? Dann ist es ja nicht so, dass da irgendjemand eine Idee oder einen Plan hat, was dann passiert. Und zwar gerade von der Seite, die eigentlich dafür verantwortlich sich zeichnen sollte, diese Antworten zu kennen. Das macht die Sache etwas problematisch. Am Ende glaube ich schon auch, dass ein gewisser Pragmatismus sich durchsetzen wird. Dann wird man halt das Beste draus machen. Aber es ist schon, wenn man heute darüber nachdenkt, was passiert dort, schon so, dass ihnen keiner das sagen kann. Mhm. Also wir können immer hoffen, dass wir da uns erfolgreich weiterentwickeln, aber am Ende, im Moment, weiß es niemand.
Wir gucken also alle in die Glaskugel, aber Jens-Peter Marquardt, was gerade angesprochen worden ist, die jungen Leute, die sich an dieser Abstimmung nicht beteiligt haben, warum auch immer, sind die mittlerweile der Meinung, also wenn uns das nochmal passiert, wenn wir nochmal eine Abstimmung haben, dann gehen wir aber hin, ist das auch möglicherweise etwas, was deutsche junge Menschen lernen können, dass man tatsächlich solche Abstimmungen bitte nicht unterschätzt, sondern dass man sich aktiv beteiligt, sonst fällt einem da irgendwas vor die Füße? Also ist kann man das übertragen?
Das ist die Hoffnung für ein zweites Referendum, das im Augenblick noch nicht wahrscheinlich ist, das ich aber nicht ausschließen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass dann die Jugendlichen oder die jüngeren Leute aufgewacht sind und wirklich dorthin gehen, weil sie jetzt in den Abgrund geschaut haben, weil sie gemerkt haben, was sie dort angerichtet haben, indem sie nicht hingegangen sind. Und man merkt auch hier, es gibt ab und zu Demonstrationen, es gibt diese Organisation People's Vote, da sind auch viele junge Leute dabei. Also ich spüre schon, dass gegenüber 2016 die jüngeren Leute jetzt aktiver geworden sind und möglicherweise bei einem zweiten Referendum das Pendel in die andere Richtung ausschlagen lassen könnten.
Und es ist eine Mahnung für andere junge Menschen in Europa, wenn es um irgendeine wichtige Abstimmung gibt, dass man sich dann auch beteiligt und nicht zu Hause bleibt. Ich glaube, das kann man.
Vielleicht ist auch noch positiv zu erwähnen, dass diese Brexit-Abstimmung und die Diskussion, was das für negative Folgen für die EU hat, schon auch in Deutschland dazu geführt hat, dass man sich ein wenig mehr mit der Frage, wie wichtig ist die EU für einen selber und für Deutschland und auch für Europa, sodass also auch man hier spüren kann, dass es eine positivere Sichtweise zu dem Thema EU und zu der Bürokratie gibt. Das muss man fairerweise auch sagen, hat sich ja schon etwas positiv entwickelt, weil man schon sehr erschrocken war, dass diese Wahl so ausgegangen ist.
Unser Thema heute, es geht um den Brexit. Kommt es zu einem harten Brexit? Kommt es zu einem Brexit, der für beide Seiten tragfähige Abläufe mit sich bringt? Der wird ja gerade zur Zeit verhandelt und ist da auf der entscheidenden Ebene angekommen. Allerdings haben sich da offensichtlich die beiden Seiten jetzt doch ein bisschen verhärtet in ihren Diskussionen. Also der harte Brexit ist nicht ausgeschlossen und aus England gibt es ja durchaus auch die ersten Meinungen zum Thema. Also wenn Sie auch eine Meinung haben, wenn Sie Beobachtungen haben, rufen Sie uns gerne an, kostenlos. Los noch immer unter 08000 4417 77 08000 4417 77. Unser Thema heute am Themenabend, jetzt innerhalb der Redezeit, kommt es zum harten Brexit. Die Verhandlungen stehen unter extremem Zeitdruck. Am Telefon Heinz Severit aus Goslar.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich wollte nur etwas zum Ergebnis der Brexit-Wahl und zur Erklärung dieses Wahlergebnisses beitragen. Und zwar haben meines Erachtens die älteren Engländer für den Brexit gestimmt, weil sie die deutsche Hegemonie fürchten in der EU, während die jungen Engländer und vor allen Dingen auch die Nordiren und die Waliser diese Hegemonie nie kennengelernt haben. Und von daher haben die für den Verbleib in der EU gestimmt. Ein zweiter Punkt, den ich einbringen wollte, es wird ja immer behauptet, die EU sei ein Friedensbündnis. Das ist sie natürlich nicht, denn warum sollte man heute Krieg in Europa führen, Deutschland gegen Frankreich, sollte man da einen Krieg um Saarland oder Elsass-Lothringen führen? Das ist ja vollkommen absurd. Heute werden die Kriege in Afrika und in Asien geführt, um Rohstoffe. Darum werden Kriege geführt und Europa führt diese Kriege ja. Und von daher ist die EU kein Friedensbündnis, sondern ein Bündnis zur Eroberung von Rohstoffen.
Also Sie sagen, man könnte im Grunde auf die EU verzichten und würde damit möglicherweise sogar auch ein gutes Zeichen Richtung Afrika und andere Länder setzen, weil die EU als solches große Dominanz ausüben kann.
Die EU ist ein Bündnis für die Interessen des Großkapitals unter deutscher Hegemonie und die Großbritannien wehrt sich mehrheitlich gegen diese deutsche Hegemonie. Die Bürger haben überhaupt nicht die Möglichkeit, dort aus der EU auszusteigen, weil sie dort gar nicht zur Wahl gebeten werden. Sondern ob da in Afrika und in Asien Kriege geführt werden, unter deutscher Beteiligung entscheidet ja nicht der Bürger.
Gut, vielen Dank, Heinz Silbereit aus Grossmann. Lassen wir uns mal kurz einordnen, Jens-Peter Marquardt. Ist es tatsächlich so, dass die Engländer damals, als sie dieses Referendum durchgeführt haben, auch einen Blick auf Deutschland gehabt haben und gesagt haben, also die Dominanz von Deutschland macht uns auch ein bisschen Sorge innerhalb dieses Bündnisses, sodass wir da vielleicht auch aus diesem Grund uns ein Stück weit, ja im wahrsten Sinne des Wortes, abgestoßen fühlen?
Das mag bei dem einen oder anderen eine Rolle gespielt haben, aber mit Sicherheit insgesamt nur eine Nebenrolle. In den vergangenen Jahren ist es eher so gewesen, dass das Ansehen Deutschlands hier in Großbritannien gewachsen ist, dass es auch sehr viel Respekt für Angela Merkel gegeben hat. Das ist anders als noch vor einigen Jahrzehnten, vor 20 Jahren vielleicht, als immer noch der Schatten des Zweiten Weltkrieges hier über der deutsch-britischen Beziehung lag. Das hat sich geändert, aber ich will nicht ausschließen, dass es da auch ein paar ältere Bürger gegeben hat, die eben diese Angst vor deutscher Hegemonie immer noch haben. Aber eigentlich sind die Deutschen und die Briten sich politisch inzwischen, ich will nicht sagen ans Herz gewachsen, aber zumindest haben sie gesehen, dass sie doch sehr ähnliche Interessen haben und auch gerade in der EU immer sehr stark vereint gegen zum Beispiel die Interessen des Mittelmeerraums zusammengestanden haben. Also da wird Deutschland ein Partner fehlen.
Dirk Martin, für Sie als Unternehmer, haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass zwischen Deutschland und Großbritannien da etwas entstanden ist, was wirtschaftlich von Vorteil war und was auch ein bisschen Vertrauen ausgestrahlt hat?
Ja, unbedingt. Also gerade bei den Jüngeren, ich glaube, da werden diese ganzen diese Unstimmigkeiten, die es vor 30, 40 Jahren gab, gar nicht wahrgenommen. Ich glaube auch rein aus jetzt mal wirtschaftlicher Sicht gab es ja auch immer eine Achse London, Berlin, um für vielleicht gewisse Regelungen zu kämpfen, die etwas marktwirtschaftlicher waren, weil man einfach eine gewisse gleiche Identität hatte, wie ein Wirtschaftssystem funktionieren kann, erfolgreich. Ob das jetzt gut oder schlecht war, das kann man dann nochmal separat diskutieren, aber das zeigt nur, welche Nähe es auch auf der politischen Bühne zwischen London und Berlin gab. Und von der Seite her, wenn jeder nach England reist, hat er ja die meiste Zeit, glaube ich, nicht das Gefühl, dass wir als Deutsche dort völlig wenig willkommen sind und irgendwie schwierig angeschaut werden. Also ich erlebe das täglich in einer völlig anderen Art und Weise. Wir haben genauso viel Respekt gegenüber Briten und genauso wie die Respekt gegenüber den Deutschen haben. Also ich erlebe das noch sehr viel positiver.
Heinz-Gerd Schröder aus Bruchhausen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ganz kurze Frage nur. Die Frage stellt sich mir immer, das ist so, was wir wahrscheinlich schon alle einmal im Leben erlebt haben, wir wissen genau, es ist nicht richtig, was wir jetzt machen, aber wir stimmen mit Nein. Und so schätze ich das, ist das auch so ein bisschen in England gelaufen bei der Brexit-Abstimmung. Jetzt ist für mich die Frage, wie schnell oder was muss passieren, dass England, also es wird diesen harten Brexit geben, es wird Verhandlungen geben, es wird Fristverlängerungen geben, es wird sich hinziehen, Aber wie schnell wäre die Möglichkeit gegeben, dass England oder Großbritannien wieder in die EU zurückkommt?
Wenn sie erstmal draußen sind.
Ja, wenn sie erstmal draußen sind. Ja, das ist klar. Okay.
Aha. Ja. Also nicht, wenn jetzt innerhalb der Verhandlungen festgestellt wird, wir wollen
eigentlich gar nicht raus.
Das
ist für mich jetzt praktisch, das ist Status quo, wird ja passieren. Und für mich ist die Frage, die Zeit dreht sich weiter, wir drehen uns mit. Und wie schnell wäre es eventuell möglich, dass sie sagen, ja, wir wollen eigentlich wieder zu euch. Das war damals eine ganz dumme Sache. Und
Ja, lassen wir uns das mal von Astrid Korall als unserer Hörfunkkorrespondentin in Brüssel einordnen. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, was denn passieren würde, wenn Großbritannien sich jetzt sozusagen anders entscheiden würde. Da haben Sie gesagt, Astrid Korall, dann wäre natürlich alles so, wie es immer war. Es würde so bleiben, aber haben Sie auch schon darüber nachgedacht oder haben Sie Leute darüber nachdenken sehen, die dann gesagt haben, ja, was ist denn eigentlich, wenn die in 2 Jahren wieder anklopfen?
So weit ist man jetzt hier noch nicht in Brüssel, aber die Frage ist relativ leicht, glaube ich, zu beantworten. Nämlich, es gibt ein Verfahren für Anwärter, EU-Anwärter, und ein solcher wäre Großbritannien dann. Das ist auch im EU-Vertrag festgeschrieben, wie das abzulaufen hat. Also müsste Großbritannien quasi wieder einen Antrag stellen und an die Tür klopfen und sagen, hallo, wir möchten gerne wieder aufgenommen werden. Und dann ginge aber eine relativ lange Prozedur wahrscheinlich los, weil dann müssten eben wieder Verträge verhandelt werden und alles abgestimmt werden. Wie lange das dann letztendlich dauert, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das durchaus möglich.
Wird das in Großbritannien überhaupt auch diskutiert, dass man sagt, okay, lass mal gucken, wie das 2 Jahre läuft und dann klopfen wir wieder an?
Das wird diskutiert, vor allen Dingen unter denen, die gar nicht raus wollen, dass man sagt, ach, vielleicht können wir das ja noch verhindern, den Brexit ausfallen lassen, mehr als das, dass man wieder eintritt. Aber wenn man einmal draußen ist, dann wird das verdammt schwierig, wieder reinzukommen, selbst bei gutem Willen, sowohl in Brüssel als auch hier in London. Denn diesen Scheidungsvertrag, das Austrittsabkommen, das kann man mit qualifizierten Mehrheiten durch das EU-Parlament bringen. Die Aufnahme eines Neumitglieds ist viel schwieriger. Da muss jedes einzelne EU-Land muss dem zustimmen. Und da gibt es doch das eine oder andere Land in der EU, das noch eine Rechnung mit den Briten offen hat, zum Beispiel nämlich Spanien, Gibraltar. Das hätten die Spanier ja längst wieder gern zurück. Das heißt, es könnten sich 27 oder 26 EU-Mitglieder mit Großbritannien einig sein, dass es am besten ist, wieder in die EU zu kommen. Aber Spanien könnte sagen, ja, wir stimmen aber nur zu, wenn wir Gibraltar zurückbekommen. Also da, das ist gar nicht so einfach, selbst bei bestem Willen.
Weggegangen, Platz vergangen.
So ungefähr, ja.
Britta Freit aus Hamburg, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Frau Freit.
Ja, ich rufe an, weil ich so 3 Fragen habe. Ich versuche mal, das so halbwegs kurz zu fassen. Einmal, da habe ich noch keine Antwort drauf gefunden. Was passiert eigentlich mit den Erasmus-Programmen, also den Studienaustauschprogrammen und auch mit dem Austausch zwischen den Universitäten, dem wissenschaftlichen Austausch? Kommt das alles zum Erliegen? Greifen diese Programme doch noch länger? Das ist eine Frage, die ich habe. Die zweite Frage ist, was ist eigentlich mit Englisch als Sprache in der Europäischen Union? Okay, Irland ist noch da und Malta ist noch da, aber ist Englisch dann noch so die Lingua Franca, die es mal war? Kann man ja mal fragen, wo der Kontakt zu Amerika ja auch gerade so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht. Und das dritte ist, ich bin relativ oft in London, ich mag die Stadt auch sehr gerne. Und da habe ich mich gefragt, es gibt ja ganz viele Kontakte in den fernen Osten, in den nahen Osten. Viele Araber kaufen da Wohnungen, auch viele Amerikaner kaufen in London Wohnungen. Ist das überhaupt nötig, dass dieser wirtschaftliche Kontakt zu Europa so bleibt, wie er im Moment ist? Kommt Großbritannien nicht ganz gut klar mit den anderen Kontakten, die es so hat? Also 3 ganz schnelle Fragen, die aber natürlich komplex sind.
Ja, sehr komplex, aber auch sehr interessant. Die gebe ich einfach direkt mal so weiter. Also vielleicht können sich da Jens Peter Marquardt und Astrid Korall mal die Bälle zuwerfen. Also wie ist es mit England, Astrid Korall? Wird Englisch denn weiter als Sprache in der EU gesprochen oder gibt es dann doch andere, Frankreich, Französisch, Spanisch vielleicht oder Deutsch?
Das hätten die Franzosen vielleicht gerne. Nee, aber ich gehe davon aus, also gerade hier in Brüssel ist Englisch dann doch die Hauptsprache bei allem, was so zu verkünden ist. Und wenn es Pressekonferenzen gibt, dann gibt es zwar ab und zu wird dann gezwitscht zwischen Englisch und Französisch, aber das meiste findet in Englisch statt, weil Englisch einfach auch viel mehr Leute mächtig sind. Also von daher wird es bei Englisch, glaube ich, bleiben.
Erasmus?
Ja, beim Erasmus-Programm ist es, glaube ich, noch nicht ganz klar oder klar geregelt, inwieweit dieses Förderprogramm dann auch in Großbritannien weitergeht. Also da würde ich den Ball gerne mal an Jens-Peter Marquardt weiterspielen.
Ja, okay. Das hängt stark von den Verhandlungen ab. Das ist auch Teil dieser schwierigen Gespräche. Die britischen Wissenschaftler, die Universitäten, die warnen davor, die warnen auch vor dem Verlust eben der Forschungszusammenarbeit, der Gelder, die sie aus der EU bekommen, aber auch dem freien Zuzug von Wissenschaftlern vom EU-Kontinent. Also die sehen einen großen Verlust auf sich zukommen, wenn eben Großbritannien austritt. Das geht zum Beispiel auch um das Galileo-Programm, das ganz wichtig ist und wo die Briten bisher einen großen Anteil haben und wo es bisher auch so aussieht, als würden sie daran bisher nicht in Zukunft nicht mehr teilnehmen. Die dritte Sache, die ist ganz interessant, die in der Tat gibt es hier jede Menge Scheichs und auch sehr viele russische Oligarchen, die eben hier in London Wohnungen und Luxuspaläste gekauft haben. Aber daran zeigt sich gerade, wie sehr doch eigentlich die Briten auf die EU auch angewiesen sind. Denn zumindest die Russen, die würden sie im Augenblick am liebsten loswerden. Die haben Stichwort Skripal, Stichwort Nervengiftanschlag in Salisbury. Die britisch-russischen Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt. Da braucht man eigentlich Verbündete, da braucht man die EU. Und deswegen ist auch dieses, auch aus diesen Gründen wäre es eigentlich gut, wenn die Briten in der EU bleiben würden.
Aber trotzdem interessant, was Britta Freit gesagt hat, dass möglicherweise sich ja England, und Sie haben es ja auch gesagt, Jens-Peter Marquardt, dass England natürlich versuchen wird, sich andere Handelspartner, vielleicht sogar andere Kontinente anzuschauen, wo man sagt, da kann man vielleicht bessere Geschäfte machen. Befürchten
das
Sie
ist,
denn?
Ja? Ja, das ist das Wolkenkuckucksheim der Brexiteers, würde ich sagen. Die EU, der Kontinent, das ist dieser riesige Markt direkt vor der Tür. Soll etwa Australien diesen Markt ersetzen oder das ferne China, mit dem man auch so seine Probleme hat und die eigentlich nur exportieren wollen und nichts importieren wollen? Oder, das war ja die große Hoffnung, dass die Briten ganz schnell mit Donald Trump einig werden können. Da sind sie auch inzwischen sehr desillusioniert. Also da kann man eigentlich den Briten nur raten, lieber in der EU zu bleiben.
Dirk Martin, als jemand, der mit seinem Unternehmen jetzt gerade in London gestartet ist, was befürchten Sie denn in diesem Zusammenhang? Ist Ihnen da schon mal passiert, dass man da, was weiß ich, ein Geschäftsessen haben will in einem Londoner Pub und der Tisch geht dann doch lieber an einen Chinesen oder an einen Araber, weil die sagen, nee, wir machen jetzt sowieso eher zukünftig mit denen die Geschäfte und ihr könnt euch hinten anstellen, ihr Deutschen?
Ganz im Gegenteil. Es ist wirklich das wahre oder das eigentliche Leben, was ich zumindest so erlebe, ist völlig abseits dieser Brexit-Diskussion. Selbst wenn ich sie mal anspreche, dann kommt vielleicht mal bei einem oder anderen was kritisch und sagt, ja, man kann das nachvollziehen, warum man das wollte. Dann frage ich, aber was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Zusammenarbeit? Ja, das muss alles so bleiben, wie es ist. Ja? Also da ist man auch ein bisschen zwiegespalten, zumindest in dem Business-Umfeld in London. Jetzt muss man wissen, dass Großbritannien nicht nur London ist. Aber auf der anderen Seite bei der Frage, suchen die sich die Chinesen oder den Nahen Osten, muss man einfach sagen, die meisten Ausführungen oder die wichtigsten Abnehmerländer von Gütern aus Großbritannien sind nach der USA alles Länder, die aus der Europäischen Union kommen. Also die wird man auch so schnell nicht ersetzen können. Also wenn man diese Themen sich durchspielt, muss man einfach sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Gut, wir sind am Ende des Themenabends, am Ende der Redezeit. Ich würde natürlich von unseren drei Gästen dann doch noch mal gerne einen Blick in die Glaskugel haben. Ich weiß, das würden Sie jetzt nicht so gerne machen, aber lassen Sie uns noch mal schauen. Astrid Koray, was glauben Sie? Brexit zum 29. März, bleibt es dabei? Und wenn ja, gibt es bis dahin ein vertretbares Abkommen zwischen der EU und Großbritannien?
zweimal ja. Also ich glaube schon, dass es bei dem Datum März bleibt. Und auch, ich habe es ja auch mehrfach angedeutet, dass am Ende sich die Vernunft durchsetzt und dass man einen wie auch immer aussehenden Kompromiss finden wird.
Jens-Peter Marquardt.
Das, was man jetzt in Brüssel erreicht, wird eine Fristverlängerung bis November sein. Dort wird man wahrscheinlich ein Mini-Abkommen beschließen, was man auch eine Mogelpackung nennen kann. Da wird nur das Nötigste für den Austritt geregelt werden. Alles andere wird vertagt für die Zeit danach. Aber am 29. März werden voraussichtlich die Briten aus der EU austreten.
Mhm. Und Dirk Martin.
Mein Wunsch ist ein Moratorium, also ein klassisches Verschieben in die Zukunft. Viel, viel Zeit gewinnen in der Hoffnung, dass sich die politischen Verhältnisse ein wenig ändern. Wenn das nicht kommt, wenn mein Wunsch nicht erfüllt wird, dann wird es irgendeine Vereinbarung geben, was am Ende auf dasselbe hinauskommt, nämlich eine Zeitverschiebung, um das einfach besser regeln zu können.
Der Themenabend hier bei uns bei NDR Info. Heute zum Thema: Kommt es zum harten Brexit, zu einem vertraglich geregelten Brexit? Die Verhandlungen stehen unter Zeitdruck. Wir haben das mit Ihnen diskutiert. Vielen Dank für Ihre Anrufe. Und mit unseren Gästen gerade gehört, Dirk Martin ist hessischer Landesvorsitzender des Verbandes der Familienunternehmen und gerade aktiv geworden in London. Mit Astrid Korall, unserer ARD-Hörfunkkorrespondentin in Brüssel, und mit Jens-Peter Marquardt, dem Leiter des ARD-Hörfunkstudios in London. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.